Gewitter, Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Es ist 22:03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Die mittelalterliche Verslegende Gregorius von Hartmann von Aue steht in dieser Woche auf dem Programm. In 5 Folgen gelesen von Rolf Beusen. Heute die 2. Folge. In dieser Legende, die am Ende des 12. Jahrhunderts entstand, wird die Geschichte vom Gurt und Sündere, dem rechtschaffenen Sünder Gregorius, erzählt, der aus Schande, nämlich einem Inzestverhältnis, hervorgeht und später durch Bußfertigkeit und göttliche Gnade auf den Papstthron erhoben wird. In dem Lande Aquitanien, so hörten wir, wachsen 2 Herzogskinder in geschwisterlicher Liebe heran, die sich nach dem Tod der Eltern in Blutschande verkehrt. Der Bruder zieht büßend ins Heilige Land und stirbt vor Sehnsucht nach der Schwester. Diese bringt heimlich einen Knaben zur Welt und übergibt ihn in einem Tönnchen auf einer Barke dem Meer. Dann übernimmt sie die Regentschaft in ihrem Land, weiht ihr Leben Gott und weist alle Bewerber um ihre Hand ab, obwohl einer ihrer Freier das Land mit Krieg überzieht. Nun wendet sich Hartmanns Epos den Geschicken des ausgesetzten Knaben zu. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
Jugend. Hier unterbrechen wir die Erzählung und berichten vorerst, wie es dem Kinde dieser Frau erging, dass die wilden Winde nach Gottes Ratschluss zum Leben oder zum Tode dahin führten. Unser treuer Gott, der auch Jonas aus dem Meere errettete, als er 3 Tage und Nächte im Bauche des Fisches in den Wogen gelebt hatte, nahm sich des Kindleins an. Er war seine Amme, bis er es heil ans Land kommen ließ. In 2 Nächten und 1 Tage wurde es nach Gottes Willen durch den Wellenschlag zu einem Eiland getrieben. Ein Kloster von einem Abt geleitet lag dort am Gestade. Dieser hatte 2 Fischer vor Tagesanbruch zum Fischen aufs Meer gesandt. Da fasste sie ein Wetter und der Sturm tobte so sehr, dass sie nichts fangen konnten. Sie wandten also um und sahen auf der Heimfahrt die Barke des Kindes auf den Wogen treiben. Sie wunderten sich, wie sie ohne Leute hierher kam und ruderten so dicht heran, dass sie das kleine Gefäß darin bemerkten. Das holten sie in ihr Schiff herüber und ließen die Barke leer abtreiben. Jetzt wurde aber der Wind so stark, dass es ihnen auf dem Meer unbehaglich wurde, und sie hatten keine Gelegenheit mehr, nach dem Kästchen zu sehen. Das störte sie aber nicht, denn sie gedachten, zu Hause in Ruhe ihren Fund zu untersuchen. Sie warfen ihre Röcke darüber und ruderten hart zum Land. Darüber wurde es Tag. Der Abt verließ ganz allein das Kloster, ging am Strande auf und ab und sah nach den Fischern aus, ob sie wohl einen guten Fang getan hätten. Diese kamen nun heran. Dem Abt schien es aber zu zeitig, und er fragte sie: »Wie ist es gewesen? Habt ihr etwas gefangen?« Sie antworteten: »Lieber Herr, wir sind weit auf das Meer hinausgefahren, aber das Wetter wurde so schlimm, dass wir in Todesgefahr kamen und kaum unser Leben retten konnten.« Er erwiderte: »Nun, so lasst die Fische bleiben. Gottlob, dass ihr heil zurückgekommen seid.« Dann fragte der Abt, was denn das sei. Er meinte damit das Gefäß unter ihren Kleidern. Die Frage passte ihnen nicht, und sie erwiderten, was es einen Herrn anginge, sich so genau mit armer Leute Sachen abzugeben. Zu ihrem Ärger schob er aber mit der Spitze seines Stockes die Kleider beiseite und sah das kleine Gefäß. Er sprach: »Woher habt ihr das?« Sie sannen auf allerlei Ausflüchte, um den Abt zu hintergehen und ihm den Fund vorzuenthalten, und es wäre ihnen wohl geglückt, wenn er es nicht durch unseres Herrn Eingebung bemerkt hätte. Schon wollte er nämlich von seinen Fragen abstehen und ins Kloster zurückkehren, da fing das Kind an, laut zu weinen und zeigte so dem Gottesmann, dass es da war. Da sagte der aufrechte Mann: »Ein Kind ist darin. Sagt mir um Gottes Willen, wo habt ihr das her? Wie seid ihr dazu gekommen? Das will ich wissen.« Da bedachten sie sich und berichteten, was ich schon erzählte, wie sie es auf dem Meere gefunden hatten. Der Abt ließ das Kästlein ans Ufer tragen und befahl ihnen, die Bänder zu lösen. Einen seltenen Gewinn sah er nun darin liegen. Ein Kind, so schön er noch niemals eines gesehen hatte. Da das fremde Waisenkind noch keine Gefahr zu fürchten wusste, lachte es den Abt mit süßem Munde an. Als der gelehrte Herr dann auf der Tafel von der Herkunft des Kindes gelesen hatte und dass man es taufen und von dem Golde aufziehen solle, da blieb er wohl verschwiegen. Er neigte sich vor Gott, hob unvermerkt Hände und Augen zum Himmel und lobte den Herrn wegen des Fundes und des gesunden Kindleins. Sie fanden das Kind aber in köstliche alexandrinische Seide gehüllt. Nur die drei wussten es und verbreiteten es nicht weiter. Die Fischer waren Brüder. Sie mussten dem Abt in die Hand beschwören, dass sie die Geschichte nicht weiter erzählen würden. Ungleich waren die beiden Brüder. Der eine arm, der andere reich. Der Arme wohnte in der Nähe des Klosters, der Reiche wohl über eine Meile davon entfernt. Der Arme hatte viele Kinder, der Reiche nur eine verheiratete Tochter. Nun kam der Abt klug mit den beiden überein, dass der Ärmere sich des Kindes annehmen und es in der Nähe aufziehen solle. Wenn die Leute ihn einmal fragten, wo er das Kind her hätte, so solle er ihnen sagen, es gehöre seiner Nichte. Eine so schlaue List, dachte er sich aus. Nach ihrem Frühstück, wenn auch die Messe vorüber war, sollten sie das Kind herbeitragen und den Abt bitten, er möge es selbst taufen und damit Gottes Huld und ihre Dankbarkeit erwerben. Der Plan war geschickt und gut. Der Abt nahm die Aussteuer des Kindes, das Gold und das seidene Zeug an sich und gab dem armen Pflegevater 2 Mark Gold für die Erziehung, dem anderen 1 Mark, damit er alles geheim hielte. Das Übrige nahm er an sich. Der treffliche Mann bewahrte es ihm auf, so gut er konnte. Er legte es auf Gewinn an und vermehrte es so. Der arme Fischer tat nach seines Herrn Gebot. Als der Mittag nahte, nahm er das Kind auf den Arm. Sein Weib folgte ihm, wie es bei Bauern Brauch ist, ins Kloster, wo er den Abt unter den Brüdern fand. Er sprach, »Herr, dienstwillige Leute senden euch dies Kind hier. Meine Nichte und ihr Mann glauben fest, dem Kindlein die Seligkeit zu erwerben, wenn ihr es taufen und ihm euren Namen geben wollt.« Die Mönche spöttelten über diese Bitte und meinten dazu, »Helf's Gott, seht doch an, wie fein der Bauernkerl seine Worte setzt.« Der Abt aber nahm die Bitte auf, wie es der Demütige soll. Er betrachtete das Kindlein und sagte zu seiner Bruderschaft, »Es ist wahrlich ein schönes Kind, und da die Eltern Hörige unseres Gotteshauses sind, wollen wir ihnen willfahren.« Er ließ das Kind zur Kirche tragen, hob es selbst aus der Taufe und nannte es mit seinem Namen Gregorius. Als das Kind die Taufe empfangen hatte, sprach der Abt, »Da ich nun hier sein geistlicher Vater geworden bin, so will ich es um des Heils meiner Seele willen immer da als mein Kind betrachten. Es ist ja ein liebliches Wesen.« Mit liebreichen Worten bat er seinen Fischer, sich des Kindleins fleißig anzunehmen. »Erziehe es mir gut«, sagte er, »damit ich dir's lohnen kann.« Die 2 Mark halfen mit, dass der Knabe gute Pflege erhielt, und der Abt ließ selten einen Tag vergehen, ohne selbst nach ihm zu schauen. Als der Fischer und sein Weib das schöne Kind bis zu seinem 6. Jahr tüchtig aufgezogen hatten, nahm es der Abt zu sich ins Kloster, hüllte es in ein geistliches Gewand und ließ es in Schule gehen. Zu zuverlässigem, ehrenhaften Verhalten und Trefflichkeit ließ sich der Knabe leicht erziehen und tat, nicht erst durch Schläge getrieben. nach seines Meisters Willen. Als wohlgeratenes Kind fragte es begierig nach allem Wissenswerten. Kinder, die schon 3 Jahre zur Schule gingen, holte es mit seinem Wissen so schnell ein, dass der Lehrer selbst versicherte, er habe noch keinen so klugen und geweckten Knaben gesehen. Er war wirklich nach Jahren ein Kind und dem Verstande nach ein Mann. Als er 11 Jahre alt war, gab es keinen besseren Lateiner als Gregorius. In den Jahren danach nahmen seine Geisteskräfte so zu, dass ihm die Lehren der Theologie leicht verständlich wurden. Klug fasste er die Heilslehren für Seele und Leib auf, die ihm vorgetragen wurden. Danach studierte er die Leges, das ist die Gesetzeskunde, und ward ein geschickter Rechtsgelehrter. Er hätte ja auch noch mehr gelernt, wenn er nicht daran gehindert worden wäre, wie ich nun erzählen will. Der Fischer hatte in seiner Armut große Not gelitten. Sein Nähracker war das Meer. So musste er sich tüchtig plagen und konnte sich doch nur kümmerlich ernähren. Seine Kinder konnte er nur durch seine Fischbeute vor dem grimmen Hunger schützen, bis er das fremde Kind fand. Als er die 2 Goldstücke erhalten hatte, wurde sein Leben leichter. Seine Lage besserte sich sehr, denn er hatte nun mehr Gerät und Vorrat. Sein unvernünftiges Weib aber ließ ihn keinen Tag mit ihren Fragen in Ruhe. Sie stellte ihm dauernd nach und sann früh und spät darauf herauszubekommen, woher er wohl das Gold hätte. Manchen Eid musste sie ihm schwören, bis sie in Erfahrung gebracht hatte, woher das Gold stammte, wie ihr es ja wisst. Da die Frau nun hörte, dass niemand etwas von der Herkunft des Gregorius wusste, plauderte auch sie nichts aus, sondern schwieg darüber still bis zu seinem 15. Jahr. Nun hatte Frau Seligkeit dem Knaben in jeder Weise ihren Stempel aufgeprägt. Er war schön und stark, getreu, tüchtig und von ausdauerndem Wesen. Er hatte vielerlei erlernt und bewies überall seine Schicklichkeit und gute Erziehung. Statt unvernünftig aufzubrausen, zeigte er eine gelassene Art. Damit gewann er sich täglich Freunde und bewahrte sie sich auch. Freude und Schmerz gegenüber behielt er seine Fassung. Belehrung nahm er an und gab gern von dem, was er besaß. Ein Draufgänger, wenn er sollte, hielt er sich, wo er es für nötig hielt, auch zurück und betrug sich als Kind schon so verständig wie ein Erwachsener. Stets blieb er bei seinem Wort und überlegte klug vorher, was er tun sollte. So brauchte er über keine seiner Handlungen zu erröten. Gnade und Hilfe suchte er allezeit bei Gott und befolgte treu seine Gebote. Gott erlaubte der Vollkommenheit, seinen Körper und Geist nach ihrer Herrlichkeit zu bilden. Und so besaß er, was es nur an einem Menschen zu loben gibt. Sie hatte ihn so ausgestattet, dass sie sich selbst dieses Kindes freute. Nichts war an ihm vergessen, und sie hätte ihn noch besser gemacht, wenn sie es gekonnt hätte. Wer den Jüngling sah, meinte, noch nie habe ein Fischer ein Kind mit so reichen Gaben gehabt. Es sei recht schade, dass man nicht auch sein Geschlecht rühmen könne. Denn wenn er von edler Herkunft wäre, würde ein reiches Land seiner Tüchtigkeit wohl angemessen sein. Eines Tages traf es sich, dass der Knabe mit seinen Gefährten zu ihrem Spielplatze ging. Da wollte es der Zufall, dass er unabsichtlich dem Kind des Fischers so weh tat, dass es anfing zu weinen. Schreiend rannte es weg. Als die Mutter ihr Kind weinen hörte, lief sie ihm entgegen und schrie ganz aufgebracht: »Warum heulst du so? Gregorius hat mich geschlagen.« »Warum hat er dich geschlagen? Ich weiß nicht, Mutter. Hast du ihm denn was getan? Nein, wirklich nicht. Wo steckt er denn? Dort am Strand. Ach Gott, ich, arme Frau, ich, dieser eingebildete, alberne Gauch da, habe ich ihn dazu erzogen, dass er mir meine Kinder verprügelt, die hier überall ihren Anhang haben? Deiner Verwandten wegen geht es sich nicht an, mir solche Schmach bieten zu lassen von einem, der keine Sippe hier hat. Dass dich einer zu schlagen wagt, der sich nur hierher verlaufen hat, das kränkt mich sehr. Wenn man es ihm nicht um Gottes Willen hingehen ließe, möchte man es nicht lange mit ansehen. Keiner weiß, woher er stammt. Wo denkt er denn hin? Der Teufel hat ihn mir als Heimsuchung hergebracht. Ich weiß schon, was an ihm ist, dem aufgelesenen Betteljungen. Betrüge er sich doch nur so, dass man über seine Schande stillschweigen möchte, so ginge es ihm ja ganz gut. Verflucht seien die Fische, dass sie ihn nicht auffraßen, als er ins Meer geworfen wurde. Er hatte Glück, dass er zum Abt kam. Hätte der ihn deinem Vater nicht weggenommen und zu seinem Pflegling gemacht, so sollte es ihm bei uns, weiß Gott, ganz anders gehen. Kühe und Schweine sollte er hüten. Wo hatte dein Vater seinen Verstand, als er ihn in der Kälte auf dem freien Meer fand, dass er ihn dem Abte überließ und ihn nicht nach Fug und Recht für sich als hörigen Knecht aufzog? Gregorius tat es sehr leid, dass er dem Kind wehgetan hatte, und so lief er ihm nach Hause nach. Er eilte sehr, weil er Angst hatte, das Kind könne ihn um die Liebe seiner Pflegemutter bringen. Da hörte er schon drinnen das maßlose Schimpfen. Er blieb auf der Straße stehen und erfuhr nun aus ihren Scheltworten genau, was er bisher nicht gewusst hatte, dass er hier ein Fremdling war, denn so nannte sie ihn oft. Diese neue Sorge machte seinem Frohsinn ein Ende. Es quälte ihn innerlich sehr zu wissen, ob seine Pflegemutter die Wahrheit gesprochen oder gelogen hatte, und er lief deshalb eilends nach dem Kloster. Dort fand er den Abt unter den Leuten, führte den getreuen Mann beiseite und sprach: »Mein lieber Herr, ich kann euch mit Worten nicht entfernt so Dank sagen, wie ich es gern möchte. Doch will ich darin festbleiben, dass ich bis an mein Lebensende den, der keine Guttat unbelohnt lässt, bitten will, euch die Krone des ewigen Lebens dafür zu schenken, dass ihr mich, fremdes Findelkind, vor all eurem Gesinde so freundlich erzogen habt. Leider habe ich mich in dem, was ich zu sein glaubte, getäuscht. Darum lasst mich, mein lieber Herr, um Gottes Willen gehen. Ich soll und muss wirklich in Not und Sorge leben, als ein fremder Knecht. Meine Amme hat mir im Zorn erzählt, dass ich ein Findelkind bin. Soll ich das immer hören müssen, so bringt mich die Schmähung um Verstand und Leben. Nur, wenn ich nicht länger hier bleibe, werde ich der Nachrede entgehen. Vielleicht finde ich ein Land, in dem niemand von meiner Herkunft weiß. Ich habe, will's Gott, Geschick und Verstand genug, um mich durchzubringen. Aber ich fürchte den Spott so sehr, dass ich lieber in die Einöde gehen will, als hierzulande noch länger zu bleiben. Die Schande treibt mich fort. Frauen sind ja so schwatzhaft. Hat sie es erst einer erzählt, so wissen es gleich drei oder vier und dann bald die ganze Gegend.« Der Abt erwiderte: »Mein liebes Kind, nun nimm meinen Rat an, den ich dir gebe, dir, meinem Liebling, den ich von klein an erzogen habe. Gott hat es gut mit dir gemeint. Er hat dir in seiner Gnade an Leib und Sinn viel freie Wahl gegeben, dass du dein Leben nun selbst gestalten und zu Ehre oder Schande bringen kannst. Jetzt und in diesen Jahren musst du nach deiner Wahl dich zwischen den beiden entscheiden. Welchen Weg du wählst, zum Heil oder zum Verderben, den musst du jetzt betreten. Mein Sohn, nun bleib dir selbst treu und folge mir, dann hast du Tugend und Ehre vor Laster und Schande erkoren. Tu in deiner jugendlichen Regung nichts Übereiltes, das dich später reuen wird. Du bist ein glückhafter junger Mensch, dem alles zum Besten steht. Gut hast du dein Leben begonnen, denn alle Leute hierzulande mögen dich gern, so folge meinem Vorschlag. Du bist mit geistlichem Leben vertraut, gib das nicht auf. Bald bist du in aller Wissenschaft gut beschlagen, ich aber bin alt und mein Leib wird sich bald zur Ruhe legen. Nun will ich mich bei dir verbürgen, dass ich es in unserem Konvent bei Jung und Alt durchsetze, dass sie dich nach meinem Tode zu ihrem Herrn wählen. Was kann dich das Geschwätz eines albernen Weibes kränken? Ich werde mich ihrer so annehmen, dass sie von jetzt an ihren Mund nicht wieder auftun wird.« Gregorius sprach: »Herr, ihr habt euch an mir Armen Gottes Lohn verdient und für euer Seelenheil gesorgt, mir auch zum Besten geraten. Doch mein junger Sinn ist so aufgebracht, dass ich euch nicht folgen kann. Drei Dinge treiben mich zu meinem Leid aus diesem Lande. Einmal die Schande, die mich mit der Schmähung traf. Zum anderen weiß ich nun, dass ich nicht der Sohn des Fischers bin. Wie nun, wenn meine Ahnen von solcher Art sind, dass ich Ritter werden könnte, wenn ich den Willen und die Ausrüstung dazu hätte? Es war doch stets mein Verlangen, ein Ritter zu werden, hätte ich nur die rechte Abkunft und Besitz. Der süße Honig ist bitter für den, der ihn nicht genießen kann. Ihr führt das beste Leben, das Gott der Welt geschenkt hat. Selig, wer es sich recht erwählt hat. Ich bliebe ihm wohl auch treu, wenn ich den Trieb dazu hätte. Der fehlt mir aber. Mein Sinn steht auf Ritterschaft.« »Mein Sohn, das ist ein schlimmes Wort. Ändere um Gottes Willen deine Absicht. Wer zum geistlichen Leben gebildet ist, sich aber Gott entfremdet und nach Ritterweise lebt, der muss in vielen Missetaten Leib und Seele verwirken. Mann oder Weib, wer sich von Gott abkehrt, der ist der Schande und der Hölle verfallen. Mein Sohn, ich habe dich zu einem Diener Gottes bestimmt. Bleibst du diesem Wege treu, so will ich immer froh darüber sein.« Gregorius antwortete ihm darauf: »Wenn einer sein Ritterleben nur in rechter Weise führt, so kann er es nicht besser haben. Er mag als Ritter Gott besser dienen, denn als unberufener Mönch. Aber mein Sohn, ich habe bei dir Bedenken, du verstehst nichts von Ritterschaft. Wenn man dich ungeschickt einherreiten sieht, so erfährst du von den anderen Rittern immer nur Spott. Um Gottes Willen, mein liebes Kind, lass ab davon. Herr, ich bin doch jung und kann noch lernen, was ich nicht verstehe. Ich begreife ja alles schnell, womit ich mich ernsthaft beschäftige. Mein Sohn, mir haben viele, die etwas vom Ritterwesen verstehen, gesagt: Wer einmal zur Schule gehe und da ohne zu reiten 12 Jahre zugebracht habe, der könne das geistliche Wesen nicht mehr ablegen. Du bist recht zu einem Gotteskinde und Chorknaben geschaffen. Nie stand die Kutte einem besser als dir. Ach, Herr, so versucht es doch einmal und gebt mir ein Ritterkleid. Steht mir es schlecht an, so gönne ich es gern einem anderen und ziehe meine Kutte wieder an. Herr, ihr habt recht gehört, dass man viel lernen muss, um ein guter Ritter zu werden. Aber ich habe von Kind auf in Gedanken mich damit beschäftigt. Es kam mir nie aus dem Sinn. Ich sage euch, seit ich Gut und Böse unterscheiden konnte, wollte ich auch ein Ritter werden. In meinen Träumen war ich nie ein bayerischer oder fränkischer Ritter, denn in Gedanken sitze ich immer besser zu Pferde als der beste Ritter aus dem Hennegau, aus Brabant oder dem Haspengau. Was ich von den Wissenschaften verstehe, das habe ich gern gelernt und wüsste am liebsten noch mehr. Aber wie sehr man mich bisher auch zum Lesen anhielt, meine Gedanken waren immer beim Turnieren. Man wollte mich an die Bücher gewöhnen, aber mein Herz sehnte sich und meine Gedanken spielten nach einem Schild. Lieber als der Griffel war mir der Speer, und statt der Feder wünschte ich mir ein Schwert. Ich fühlte mich nie glücklicher, als wenn ich in Gedanken zu Pferde saß, den Schild herannahm, den Speer ergriff und unter den Arm klemmte und dann das Ross mich im Galopp davontrug. Da ließ ich die Beine fliegen, ich bog sie so, dass ich das Pferd mit den Sporen fassen konnte, aber weder in die Weiche noch in den Bug, sondern einen Finger breit hinter dem Sattelgurt. Neben der Mähne flogen dann die Beine, im Sattel nahm ich mich wie gemalt aus, wenn's einer hätte sehen können. So ritt ich in guter Haltung, ohne mich zu mühen. Leicht und locker saß ich da, als wär's ein Spaß für mich. Und wenn ich unter Spornen zum Lanzenstoß jagte, so konnte ich das Ross leicht nach beiden Seiten wenden. Beim Anreiten auf den Gegner passte ich nun gut auf, zwischen die vier Schildnägel vor der Hand zu treffen. Nun helft mir, lieber Herr, dass ich meine Sehnsucht nach Rittertum zur Wirklichkeit werden lassen darf. Dann habt ihr edel an mir gehandelt. Mein Sohn, du hast mir jetzt viel erzählt und viele deutsche Worte gesprochen, so dass ich mich sehr über dich wundern muss und nicht weiß, was das soll, denn ich verstehe davon so viel, als ob du Griechisch mit mir redetest. Von unserem Meister, zu dem du bis jetzt in die Schule gingst, hast du das nicht gehört. Wie du auch dazu gekommen bist, ich merke schon, du bist im Herzen kein Mönch. So will ich dir es nicht länger verwehren. Gott lasse es dir wohl ergehen und schenke dir aus seiner Macht Glück auf dem Weg deines Ritterlebens. Er ließ ihm aus dem Stoffe, in dem er einst aufgefunden worden war, ein Kleid zuschneiden, denn es gab kein schöneres Zeug dort zu Lande. Da er sah, dass Gregorius es kaum erwarten konnte, stattete er ihn, so schnell er nur konnte und wie er es für richtig hielt, zum Ritter aus. Obwohl nun Gregorius ein Ritter war, erzählte ihm der Abt noch nichts von der Tafel und dem Golde, denn er liebte ihn so sehr, dass er es ihm listig verschwieg, weil er sich überlegte, da er nun zwar ein Ritter ist, aber nichts sein eigen nennt, so hört er vielleicht auf meinen guten Rat und bleibt um seiner Behaglichkeit willen hier bei uns. Also versuchte er, ihn zu bereden. Bleib noch bei mir, mein lieber Sohn. Ich will dir eine reiche Heirat verschaffen, die dir wohl gefallen soll und dir so viel geben, dass du immer gut zu leben hast. Du bist jetzt zwar ein Ritter, musst dich aber deiner Armut schämen. Was nützt dir dein Rittertum, wenn du keinen Besitz dazu hast? Wohin du kommst, keiner kennt dich, denn du hast weder Verwandte noch ansehnliche Habe. Sieh, damit erreichst du nichts. Lass dich umstimmen und bleib hier. Das ist das Richtige für dich. Gregorius erwiderte darauf: Herr, gebt euch keine Mühe weiter. Suchte ich statt Ehre bequemes Leben, so würde ich euch folgen und meinen Sinn herabstimmen. Denn hier hätte ich es gut. Aber wer zu reich ist, hat auch Schaden davon. Er wird in all seinem Wohlbehagen bequem. Dem Armen geschieht das nicht. Wenn er nur ein rechter Ritter ist, dann müht er sich überall seine Habe zu vergrößern. Was kann er Besseres tun? Denn wenn er sich Ansehen in der Welt erwirbt, wird er vielleicht überall bekannt und berühmter als manche hohe Herren. Dass ich arm bin, ist nicht meine Schuld. Das Erbe, das mir mein Vater hinterließ, trage ich alles bei mir. Frau Selde flieht mich freilich noch, und ich muss ehrlich um ihre Gunst ringen. Aber sie wird mir schon schenken, denn sie gab sie noch jedem, der mutig danach strebte. So muss man sie erlaufen, mit Mühsal Glück erkämpfen. Werde ich an Leib und Seele ein braver Mann, dann verzage ich nicht, ihre Zuneigung zu gewinnen. Bin ich aber ein Feigling, so möchte ich keine 3 Tage mehr leben, wenn ich von hier fort bin. Denn was soll ich ohne Ehre? Wenn ich mit redlicher Mühe, mit Mut und Verstand mir Ehre und Besitz erringe, dann preist man mich lauter als einen, der von seinem Vater ein herrliches Erbe erhält und es mit Schanden verschwendet. Was brauche ich mehr, als ich habe? Meine Pferde sind tüchtig und gut ausgerüstet, meine Knappen wacker, gut und zuverlässig. Meine Rüstung ist fest, und wo man gut erwerben kann, getraue ich mir schon, mich durchzukämpfen. Mit meinen letzten Worten hier aber will ich mich vor eurer Güte dankbar beugen und mit eurem Verlaub ablehnen, noch länger hier zu bleiben. Mein Sohn, ich sehe, dass es dir ernst ist, so will ich dich nicht länger halten, wie sehr du mir auch fehlen wirst. Mein lieber Sohn, nun komm mit mir. Ich will dir zeigen, was ich von deinem Eigentum noch habe.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die 2. Folge aus der Verslegende Gregorius von Hartmann von Aue. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
High Five Jazz Award heißt der Preis, der in Hildesheim an Pfingsten verliehen wurde. Wir berichten heute vom Preisträgerkonzert mit Rainer Böhm und Rebecca Trescher. Im Fenster nach Europa senden wir ein Radiokonzert von 2021 aus Warschau mit dem großen polnischen Saxophonisten Zbigniew Namysłowski. Unser Album der Woche kommt aus den USA von der chilenischen Saxophonistin Melissa Aldana. Echoes of the Inner Prophet ist sicher eins der wegweisenden und preisverdächtigen Alben des Jahres. Ich bin Maurette Heinzelmann und habe erstmal eine traurige Nachricht. Der schwedische Bassist Palle Danielsson ist verstorben, wie in den Pfingsttagen bekannt wurde. Palle Danielsson war eng mit Hamburg und mit dem NDR verbunden. 1971 kam er mit der schwedischen Sängerin Monika Zetterlund ins Jazzhaus nach Hamburg.
Love you like no one's loved you, come rain or come shine, high as the mountain and deep as the river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things, but don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me love you. You're gonna love me like no one's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, oh won't that be fine. Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with the rain or shine. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, won't that be fine? Those days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or shine. Come rain.
Come Rain or Come Shine, Monika Zetterlund, Steve Kuhn und Palle Danielsson. 1971 im Jazzhaus in Hamburg in einem Mitschnitt des NDR. Mit 5 Jahren konnte er bereits Mockingbird Hill auf der Mundorgel spielen. Paul Danielsson, später als Palle Danielsson, weltberühmter Jazzbassist. Geboren 1946, wuchs Danielsson in Stockholm auf. Er fing mit Violine an, wechselte aber bald zum größten Instrument der Streicherfamilie, dem Bass.